Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Guten Morgen, herzlich willkommen. Hier sind wieder Marlene und Jens und auch in diesem Jahr gibt es eine weitere Folge in unserem Podcast. Heute wollen wir uns dem Thema Jahresbeginn widmen und zwar dafür habe ich zwei Pflanzen rausgesucht. Einmal geht es um die Eiche, die wir zuerst besprechen und dann einen weiteren kleineren Baum, den Hasel. Den möchte ich in den Anfang des Jahres packen, weil ich denke, dass wir gerade in unserer Zeit, in der wir gerade leben, gut davon profitieren können, wie diese Pflanzen mit uns und um uns herum wachsen. So, dann frisch ans Werk. Also lasst uns beginnen mit der Eiche. Das ist ein Baum, den ja jeder kennt. Wahrscheinlich auch die Leute, die jetzt nicht in Deutschland oder Europa unterwegs sind, sondern weiter weg. Die Eiche ist ein wirklich sehr starker und ausdrucksstarker Baum, vor allen Dingen, der in einem, gerade jetzt in der Winterzeit, in einem Stadium, wo keine Blätter dran sind, noch mal mehr Prägnanz und Dominanz vor allen Dingen in der Landschaft einnimmt. Also der Stamm ist meistens sehr, sehr dick, je nachdem, bei älteren Exemplaren sowieso gut zu sehen. Die Äste sind sehr knorrig und sehr stark. Und meistens, wenn er als Solitärbaum steht in der Landschaft, auch ein sehr einnehmendes Wesen und markanter Punkt in der Landschaft darstellt. Gerade jetzt zur Winterzeit kann man die Eichen ja wunderbar sehen. Wenn sie ohne Blätter in der Landschaft stehen, sind sie eine sehr, sehr imposante Erscheinung und sie werden auch sehr, sehr alt. Also ich glaube, um die 1000 Jahre sind manche Exemplare halt schon vorangeschritten und sie haben Generationen von uns auch wachsen sehen, vergehen sehen. Und das führt mich gleich zur nächsten Beschreibung und zwar das Holz der Eiche ist ein gutes Bauholz und damit ist sozusagen auch gemeint, wenn der Baum an sich schon vergangen ist, so wird der Baum trotzdem weiter benutzt. Und zwar das Holz findet sich dann eben in alten Gemäuern und in alten Wohnhäusern immer noch vorrätig. Also so ein Baum hat eine unglaubliche Lebensspanne, nicht nur als einzelnes lebendes Lebewesen, sondern vor allen Dingen auch dem nach dem Tod hinweg sind immer wieder noch alte Eichen in unserer Umgebung merkbar. Früher gab es ganz viele Eichenbestände in halb Europa, glaube ich, waren Eichen verbreitet. Wachsen tun sie in ganz Europa, allerdings wurden sie immer mehr gerodet, um alle möglichen Sachen daraus herzustellen, eben zum Bauen, nicht nur von Häusern, sondern auch Schiffen und auch Gegenständen wurden sie gebraucht und einfach gerodet. Natürlich war es auch ein kultischer Baum. Ebenso ein kräftiges Wesen blieb natürlich nicht unbeachtet. Auch im Kultischen war die Eiche ein sehr starkes Merkmal für eben Glauben und Scheinglauben oder Aberglauben wurde sie eben verehrt. Und natürlich wurde auch von seitens der Christianisierung schon das ein oder andere Wäldchen von Eichen niedergemäht, um den alten Glauben auszutreiben und den neuen zu installieren. Wir haben aber mit der Eiche trotzdem auch noch einen weiteren Zweig der Nutzung. Einmal gibt es nicht nur das Holz, was wir nutzen können von dem Baum, sondern auch die Eicheln, also die Früchte, wurden viel genutzt. Einmal eben als Kaffeeersatz, hier eben geröstet, dann gemahlen, dann getrunken. Und natürlich auch die Eicheln als Suppe, also ganze Früchte als Suppe aufgegossen und ziehen gelassen. Muss man mögen, würde ich sagen, habe ich mal gekostet. Ist nicht so super lecker, ist eben sehr stark gerbstoffhaltig. Ja, und da kommen wir schon natürlich mitten in die medizinische Nutzung eben dieses Baumes oder dieses Wesens. Wir benutzen in der Naturheilkunde die Rinde der Eiche. Jetzt auch nicht die dicke Borke, die um den großen Stamm herum ist, sondern um die kleinen Triebe. Die Eichenrinde ist ein sehr stark zusammenziehendes Mittel und erfährt innerlich sowie äußerlich anwendungsreiche Gebiete, von denen ich gleich erzählen möchte. diese zusammenziehende Kraft der Eichenrinde ist eben das, was uns dann auch im Inneren des Körpers gut hilft, und zwar bei inneren Verletzungen, Blutungen und ausufernden Prozessen, die man eindämmen kann, indem man halt sie zusammenzieht, wie innerlich zusammennäht, könnte man sagen. Als Beispiele wären dann eben zu nennen, eben eigene Darmerkrankungen, die mit leichten Blutungen einhergehen, oder auch Magenerkrankungen, die mit Blutungen einhergehen. Immer, wie gesagt, alles immer mit dem schulmedizinischen Kollegen abklären und nochmal in der Bildgebung untersuchen lassen. Aber nichtsdestotrotz kann man ja mal begleitend gute Maßnahmen einleiten. Und wenn das dann abgeklärt ist, steht man immer auf einer besseren Seite. Die Behandlung von Harnblasenerkrankungen ist auch oft mit im Mittelbild vertreten. Wenn ihr alte Bücher lest und alte Kräuterbücher vor euch habt, wird die Eichenrinde auch immer mit als Blasenmittel gehandelt. Und zu guter Letzt natürlich auch die Behandlung der Haut, auch erstmal als innerliches Mittel, ist hier immer zu finden in verschiedenen Kräuterbüchern. Kann man nachlesen, dass diese Hautanwendung auch immer von innerlich betrieben wird. Nun gibt es immer wieder Skeptiker, die sagen, ja, die innerliche Anwendung der Eichenrinde ist obsolet bzw. fast gar nicht vorhanden. Kann ich echt bestätigen, dass das nicht so ist. Denn wenn man viel mit Tees zu tun hat, dann weiß man, dass die innerliche Anwendung eben der Eichenrinde von Vorteil ist, nicht nur unterstützend, sondern eben aus ausheilenden Momenten auch besteht. Natürlich ist es als Monopflanze immer schwierig, einen Tee zu machen. Hier empfehle ich euch nochmal diese Folge unseres Podcastes, die Tee-Anwendung nochmal reinzuhören. Und hier werdet ihr nochmal fündig, was es heißt, einen Kombinationstee anzufertigen, in dem es also bestimmte Wirkkomponenten gibt, die sich unterstützen. Und so würde ich das halt auch einfügen hier in diese Stelle, dass die Eichenrinde als Monopflanze vielleicht ein Stück weit überfordert ist, aber wenn man sie geschickt mit anderen Pflanzen verbindet, sie eine sehr starke eigene Wirkung auch innerlich hat. Natürlich äußerlich in jedem Fall auch als Einzelpflanze, ja, dazu komme ich gleich. Also die innerliche Anwendung ist erstens nicht obsolet und zweitens bedarf es eines größeren geistigen Konzeptes, was dahinter steht. Ne? Und das solltet ihr einfach versuchen, nochmal in den Folgen zuvor nochmal aufzunehmen. Ja, und dann möchte ich gerne natürlich von der äußeren Anwendung der Eichenrinde auch noch Worte verlieren. Das ist vielleicht die ein bisschen verbreitetere Form. Und zwar reicht die natürlich auch auf die erstmal auf die Wirkung der Haut hin gerichtet. Also Hauterkrankungen, die nässenden Charakter haben werden oder wurden früher viel mit Eichenrinde, mit Bädern, Badzusatz behandelt. Wie auch generell Wunden, Frostbeulen, Eiterungen, Risse der Haut oder eben auch Fußschweiß. Denn auch hier kommt immer wieder dieses Zusammenziehen der Oberfläche als Wirkmechanismus zustande und den brauchen wir bei zu viel Schweiß, genauso wie bei eben entzündeter Haut, denn hier erfolgt immer eben ein Abdichten der Oberfläche und darunter kann es dann halt gut und richtig wieder neu wachsen und die Prozesse können neu angestimmt werden. Dann gibt es natürlich die Anwendung der Sitzbäder, auch hier nicht nur für den Frauenbereich, für die Blase bewährt, sondern insbesondere für Hämorrhoiden jeglicher Graduierung, also da gibt es ja auch verschiedene Grade, in denen die Hämorrhoiden austreten, die jeweiligen Blutgefäße sowohl arteriell als auch venös werden dann eben von außen hin mit der Eichenrinde in Kontakt gebracht über ein Sitzbad und ziehen sich halt auch leicht zusammen. Das ist natürlich auch trotzdem gut, wenn man diese Prozesse innerlich unterstützt mit verschiedenen Maßnahmen, aber ein äußerliches Sitzbad durch Eichenrinde bewirkt einfach schon starke Linderung, Abnehmen des Juckens und natürlich auch ein leichtes Zusammenziehen und Hereinziehen der Blutgefäße. Diese Anwendung sollte man nicht zu lange treiben, 2-3 Wochen meinetwegen. dann eine Weile Pause, dann wieder 2-3 Wochen, dass man die nicht zu stark austrocknet, den Bereich. Da muss der Körper auch wieder gegenfetten. Also das ist insofern immer ganz günstig, da so ein bisschen wie Kanten, also 2-3 Wochen und dann kurz Pause, wieder 2-3 Wochen. Also bis der Zustand sich halt nach eurem Gutdünken verbessert hat. Auch kann man sich aus der Rinde natürlich eine Gurgellösung herstellen. Die ist halt sehr wirksam auch im Mundbereich für Parodontose-Behandlungen, Parodontitis, also schon leicht zahnfleischblutendes Gewebe, ist sie sehr hervorragend geeignet, vielleicht im Zusammenspiel mit Kamille, die dann auch nochmal desinfiziert und heilt. Also da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Auch diese finden sich in den Angaben der Literatur über verschiedene Jahrhunderte hinweg. Also das ist eine gebräuchliche Art und Weise, die Eiche als Pflanze medizinisch zu nutzen. Eichenrinde bekommt man dann in den Apotheken natürlich auch immer gut gekauft, im Internet sowieso. Und natürlich ist auch Eichenrinde in verschiedenen Standardpräparaten auch in den Apotheken erhältlich. Medizinische Nutzung erhält die Stieleiche. Die Eichenfamilie ist auch wiederum etwas größer. Es gibt auch noch die Traubeneiche, die Steineiche und die Korkeiche. Also es gibt ganz verschiedene Vertreter. Wir in dem deutschen Gebiet hier nutzen die Traubeneiche als medizinisches Produkt in den Apotheken. Und davon sind all die ganzen Eichenrindenextrakte auch ausgehend, die ihr so bekommt im Handel. In der Homöopathie ist es ein ganz winziges Mittel. Wenn ihr eine gute Arzneimittellehre habt, werdet ihr es wahrscheinlich noch finden. Es gibt auch dort immer nur lokale Anwendungen, allerdings mit einer großen Besonderheit. Und zwar wird auf Empirie hinaus angegeben, dass eben die Eichenrinde das Verlangen nach alkoholischen Getränken beseitigt bis aufhebt. Das konnte ich an einigen Patienten auch selbst erleben, die immer im Laufe ihrer Behandlung mal eine Eichenrinden-Tinktur oder eine Eichenrinden-Teekomponente miterhalten haben oder einfach homöopathisch. Also das ist ein Versuch wert, weil es da nicht sehr viele Sachen gibt, dem Alkoholismus so Herr zu werden. Also bevor man gar nichts macht, sollte man sich auf diesen Versuch mal einlassen. Und entweder, wenn ihr euch das nicht selber zutraut, was ich durchaus verstehe, dann eben Kollegen in der Umgebung aufsuchen, dort um Rat fragen. Auch gibt es andere homöopathische Mittel, die genau diesem Thema sich nochmal nähern. Also habt da Mut auf Experimente und seid neugierig. Das möchte ich euch eigentlich mit auf den Weg geben. Das Wesen der Eiche ist so ein bisschen zu kurz gekommen. Am Anfang habe ich erwähnt, dass es eben ein sehr imposanter Baum ist, ein sehr kraftvoller Baum und der starke Wurzeln hat. Und das ist auch das Bild, womit ich jetzt an dieser Stelle mit der Beschreibung schließen möchte. Also das ist ein Symbolbaum, der gerade auch in unserer heutigen Zeit wichtig ist, also den eigenen Standpunkt zu vertreten, beizubleiben bei der eigenen Meinung und dem eigenen Raum halt einzunehmen. Denn das sind ja Qualitäten oder eben Momente, die wir gerade erleben, die uns immer wieder wegwehen aus unserem täglichen Dasein. Gibt es immer wieder Punkte, wo man denkt, warum kann man nicht den eigenen Standort und Standpunkt vor allen Dingen beibehalten? Ja, weil unsere Wurzeln teilweise zu schwach sind, beziehungsweise wir auch die Wurzeln vielleicht nicht so tief ausgeprägt haben. Das können wir alles gut lernen von der Eiche. Ja, und ich hoffe ganz stark, dass ihr euch in der Umgebung, wo ihr wohnt, mal Eichen anschaut und damit seid ihr hier ausdrücklich auch aufgerufen, rauszugehen, viel anzusehen, von der Natur wieder lernen. Das ist eigentlich mein Anliegen auch für dieses Jahr. Ja, dann komme ich eigentlich zum Schluss für diese Art von Beschreibung und möchte euch gerne noch überleiten zu einem weiteren Vertreter der Fauna und vor allen Dingen Flora unseres Landes, und zwar dem Hasel. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit blüht auch schon der Hasel. Die Haselbaum- oder Strauchblüten, die kann man jetzt schon bewundern und es gibt allergisch reagierende Mitmenschen, die jetzt auch schon auf die ersten Blütenpollen reagieren und natürlich auch schon geplagt sind. Der Hasel als solches wächst in Strauchform in unseren Breitengraden, im mehr südlichen Bereichen in der Türkei meinetwegen sind Bäume zu erkennen. Also da gibt es den sogenannten Baumhasel, der von den Fruchtständen her ein bisschen anders ist als die Büsche, die wir hier in der Umgebung haben. Insgesamt wächst oder erscheint, wenn man diesen Baum sieht, jetzt nicht eine unglaubliche Schönheit vor einem oder ein markantes Aussehen. Es ist eher eine Art Vitalität und Lebendigkeit zu erkennen, wenn man so einen Strauch sieht. In ihm tummeln sich eben nicht nur die schönen Vögelchen und die lieben Eichhörnchen, sondern auch die Insekten in jeglicher Art und Weise. Wenn man da eine Weile vorsitzt, denkt man, man ist wie in so einem Hotel oder einem Busbahnhof. Also so sehr viel Begängnis ist in diesem Strauch zu merken, anders als zum Beispiel in anderen Gehölzen oder Sträuchern. Die Früchte des Hasels, die kennt ja jeder, die sind so leicht braun und wachsen meistens auch nicht super hoch, also die kann man meistens gut ernten und in jeder Art genießen, ob jetzt als ganze Frucht oder eben in Form von Nuss-Nougat-Cremes, in denen ja auch immer mehr oder weniger Haselnüsse mitverarbeitet werden. Die Pflanze an sich ist eine zweihäusige, das heißt, es gibt weibliche und männliche Blüten an einem Ort. Und es findet eine Art Selbstbefruchtung der Pflanze statt, was ja nicht so häufig ist in der normalen Pflanzenwelt, aber eben von hier und da mal vorkommt. Auch ihr gesamter Lebensraum ist recht unspektakulär. Sie ist jetzt keine alleinstehende Pflanze auf einer Wiese, sondern bevorzugt schon den Standort von einem ja, mehr oder weniger lichten Wald und unter ganz dicken, dunklen Wäldern an sich ist sie meistens nicht zu finden, sondern eher, sie braucht eher ein bisschen Luft und dort eben auch die windige Umgebung. Also ich habe so den Eindruck, dass sie auch gerne den Wind mit einfängt und mit dem Wind auch eine Art Spielbeziehung eingegangen ist. Denn alle Haselnüsse, die ich halt kennengelernt habe hier im europäischen Raum, also wo ich unterwegs war, waren immer an windigen Stellen oft vorhanden. Also mir drängt sich der Eindruck auf, als wenn die beiden also wie gute Freunde miteinander harmonieren. Auch im Volksglauben hat die Hasel eine große und vielseitige Rolle. Wir kennen ja gerade zur Winterzeit in unserem deutschsprachigen Gebiet die ja schon fast legendäre Aufführung des Filmes Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und da kommt die Hasel uns auch direkt zu Weihnachten ins Haus. Im Volksglauben ist man der Meinung, man kann durch sie Verlorenes wiederfinden. Und so kommt es nicht ungefähr, als dass, wenn Wünschelrutengänger ihre Wünschelrute aus Haselnussholz herstellen und verwenden. Mit der Wünschelrute hat man früher Wasseradern ausfindig gemacht und auch vergrabene Schätze soll man mit ihr gehoben haben. Edelmetalle konnte man mit ihr eruieren und bestimmte Arten von Quarzkristalladern wurden mit ihr sichtbar gemacht. Also das sind alles Dinge, die wir heute nicht mehr ganz so in der normalen Umgebung von uns haben. Aber früher hat das für unsere Vorfahren eine sehr große Rolle gespielt, weil die Dinge waren oft eben sehr wichtig, eben Wasser auf alle Fälle. Ja, also das war alles eine sehr existenzielle Frage des Lebens und zu diesem gehört halt der Haselnussstrauch dazu. Nicht nur wegen der leckeren und nahrhaften Früchte, die ja dann eben auch Ernährungscharakter auch hatten und gerade in harten Wintertagen den einen oder anderen über Wasser gehalten haben. Pflanzenheilkundlich steht der gewöhnliche Hasel meistens sehr im Hintergrund, also von ihm werden eigentlich kaum Präparate in den handelsüblichen Einrichtungen gefunden. Es gibt immer noch mal Beimischungen als Rheumatee, denn auch er hat eine, wenn auch sehr viel schwächer ausgeprägtere Gerbstoff- anteilige Komponente in sich als die Eiche. Also er ist eben auch vom Blattwerk her gerbstoffreich, aber eben nicht so reich wie eben die Eichenanwendung der Rinde. Also diese Vorteile haben wir allerdings von dem Haselnuss. Man kann die Haselnussblätter einfach das ganze Jahr hinweg gut sammeln und auch leicht anbauen, denn der Hasel ist ja eine Art Pionierpflanze, wächst meistens dort, wo eben aufgegrabene Erdhaufen sind und siedelt sich da recht schnell an. Im Zusammenspiel mit Birken und Ahornbäumchen ist ja meistens nicht weit zu finden. In der Volksmedizin wurden früher die Haselnussblättchen bei Venenerkrankungen benutzt und Blutungen aller Art, eben äußerlich wie innerlich. Wie gesagt, das ist eine veraltete Anwendung. Das kann man heutzutage nicht mehr machen, außer in den eigenen vier Wänden. Denn es gibt einfach schlichtweg keine Haselnussblätter mehr in den Apotheken zu kaufen. Auch wenn wir vom Hasel jetzt nicht die medizinische Verwendung so im Vordergrund hier sehen, sind doch die Anwendung, die wir oder die Verbindung, die wir mit dem Wesen Haselnuss eingehen können, doch von entscheidender Wichtigkeit und auch für unsere jetzige Zeit wieder eine gute Ableitung. Denn Kreativität und Lebendigkeit, daran fehlt es in allen Ecken unserer Gesellschaft. Natürlich bei uns selbst ja auch, sonst wäre es ja nicht so. Und mit der Hasel und in der Verbindung mit dem Haselnussstrauch können wir da wieder ein Stück weit zurückholen und in unser eigenes Leben integrieren und so wieder einen weiteren Freund in unserer Umgebung begrüßen und kennenlernen. Ja, damit möchte ich eigentlich schließen für heute. Ich freue mich auf die nächste Woche und hoffe, euch hat dieser kurze Exkurs etwas gebracht und ihr habt Freude beim Besichtigen der ein oder anderen Pflanze. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Bereit für eine Live-Erfahrung? Am 14.04. begrüßen wir euch in Annwalde zu unserem Vortrag über Regeneration und Entgiftung. Seid dabei und erlebt uns live vor Ort. Doch das ist noch nicht alles. Ein neuer Kräuterkurs mit 10 aufeinanderfolgenden Terminen und verschiedenen Themen startet bald. Interessiert? Besucht die Webseite www.pflanzenpraxis.com für weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.